Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese Morgenversammlung. Wir danken dir, dass wir ganz bewusst am Beginn dieser Stunde dich ehren und dich loben dürfen und dass wir unsere Knie innerlich vor dir beugen und bekennen, Herr Jesus, du sollst unser Herr sein. Und wir bitten dich, dass du diese Stunde in deine Hand nimmst, dass du sie uns segnest, dass du selbst uns begegnest, zu uns sprichst in deinem Wort und dass du uns dein Wort aufschließt durch deinen Heiligen Geist. Und du weißt auch, dass so eine gewisse Unruhe immer da ist, wo so viele Menschen beieinander sind. Schenk, dass das nicht verdeckt wird, was du uns so ganz persönlich zu sagen hast. Dass wir vor dir zur Ruhe kommen, vor dir stehen bleiben, hören und uns unter das Gehörte stellen. Und nun bitten wir dich auch, dass du Bruder Hans-Joachim Eckstein segnest und gebrauchst, dein Wort auszurichten in unser Leben. Danke, dass du konkret sprichst. Danke für das Stück Brot, das du uns heute Morgen brechen möchtest. Gepriesen seist du. Amen.
Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wir lernten gestern, dass dies die Überschrift des ganzen Evangeliums ist. Wir beschäftigen uns, so haben wir uns vorgenommen, so wurde es angekündigt, mit dem sogenannten Markus-Evangelium. Und so genannt sage ich nicht dabei, weil ich jetzt den Markus als Namen problematisiere, sondern weil wir gemerkt haben, würden wir Markus heute unter uns haben, würde er unruhig auf dem Stuhl hin und her rutschen, wenn wir Markus-Evangelium sagen. Denn er sagt, das ist doch nicht mein Evangelium, weder kann ich übers Wasser gehen, noch kann ich Brot in der Wüste machen, noch kann ich Sünden vergeben. Das ist doch das Evangelium von Jesus Christus. Er ist der Inhalt. Und der Autor des Evangeliums, der also, der die gute Botschaft zuspricht und die Kraft hat, sie auch umzusetzen und zu erfüllen, sein Wort zu halten, ist Gott selbst, der Vater Jesu Christi, alleine. Das heißt, es handelt sich, ja, Markus 1, 14, um das Evangelium Gottes. Gott spricht. Und dass wir das Sprechen Gottes Evangelium nennen, das verdanken wir dem Reden Gottes im Alten Testament durch Jesaja. Denn Jesaja 40 folgende verheißt Gott einen Neuanfang für das Volk. Jesaja 40 folgende verheißt Gott einen Neuanfang auch für die Inseln, die Völker am Rand der Erde. Denn alle sie sollen einbezogen werden von dem Licht, das von Gott ausgeht. Er schickt seinen Knecht und er wird das Licht selbst noch zu den Heiden bringen. Wir haben also die Verheißung des Evangeliums im Alten Testament. Wenn wir den Begriff Evangelium nehmen, ganz speziell bei Jesaja, eine Verheißung für ein zerschlagenes, für ein trauriges, für ein schuldbelastetes Volk. Ich fange mit euch neu an. Das ist die gute Nachricht. Und wir haben Gottes eigenes Evangelium. Und wir erinnern uns, es ist Gottes Selbstwort, Gottes Selbsterschließung in der Person Jesus Christus. Also Gott spricht nicht mit Wörtern, Gott spricht durch sich selbst, durch sein Kommen im Sohn. Dieses Evangelium nun ist das Evangelium nach Markus. So heißt es korrekt bei den alten Bibelhandschriften, das eine Evangelium eben nach Markus, nach dem Zeugnis des Markus. Und wir haben erkannt, es gibt nicht nur vier Evangelien, quasi als Dupletten, die alle dasselbe schreiben, sondern jeder Evangelist, Lukas hat uns das in seiner Einleitung gelehrt, jeder Evangelist fängt da an, dass er die Zeugen befragt, die älteste Schicht der Zeugnisse des Evangeliums, nämlich die Auferstehungszeugen, die haben Christus selbst gesehen, das Evangelium in Person. Und Lukas schreibt, er hat dann gesammelt, hat von vorne untersucht. Und wir hatten gestern schon erkannt, was konnte man denn am Anfang sammeln? Es gab schon Bekenntnisse, Glaubensbekenntnisse, wie das große viergliedrige 1. Korinther 15. Es gab Sammlungen von Erzählungen der Heilungen Jesu. Es gab Sammlungen von Aussprüchen Jesu, lauter Bausteine, die der Evangelist hatte. Und der älteste Evangelist, nach deutscher Diskussionslage ist das gerade Markus, andere überlegen, ob Matthäus der älteste ist, wer auch immer, der älteste schuf eine Form, die als solche neu war und neu ist. Denn die Form des Evangeliums als Buch hat es vorher literarisch in der ganzen Welt noch nicht gegeben. Nicht? Das ist ganz faszinierend, dass hier eine neue Form entstanden ist, eine neue Gattung auf der Grundlage dessen, was Gott in Christus erschlossen hat. Jetzt habe ich euch gestern, und wir beginnen ja etwas formal und werden dann immer seelsorgerlicher, damit ihr sowohl Schwarzbrot wie auch Kuchen kriegt, also ein bisschen so ein Menü mit mehreren Gängen, süßem Abschluss, nicht damit ihr auch mit Wohlgeschmack davon geht. Also ich beginne wieder etwas formal. Ich hatte gestern versprochen, das Markus-Evangelium ist besonders spannend und es ist besonders kunstvoll konstruiert. Wie ist das Markus-Evangelium überhaupt angelegt? Was erfahren wir? Was möchte er darstellen? Ich habe euch im Vorgriff schon auf das, was wir auch am Montag da noch inhaltlich untersuchen werden, eine Gliederung von dem ganzen Markus gegeben, gestern schon, und dann eine Untergliederung noch für zweiten und dritten Teil. Wie ist das Markus-Evangelium aufgebaut? Was beinhaltet es? Zunächst einmal gibt es die übliche Gliederung, die habe ich auch in meiner Lutherbibel drin stehen, dass man sagt, naja, wie soll ich das Ganze gliedern? Ich gucke einfach, von welchen Orten wird denn erzählt. Und das ist bei Markus einfacher als im Johannesevangelium. Wo beginnt alles? Nun, es beginnt, nein, nicht in Bethlehem, nicht im Süden, sondern bei Markus, er setzt ja ein in der Wüste beim Täufer. Und Jesu Wirken beginnt dann im Norden, am See Genezareth. Insofern gibt es viele Exegeten und Bibelausgaben, die würden sagen, wenn wir uns das Markus-Evangelium anschauen, wollen uns eine Übersicht verschaffen, dann nehmen wir doch einen ersten Hauptteil. Ich habe euch das auf Seite 1, diese Gliederung, die ich gestern verteilte, auf Seite 1 und den Zettel von heute, die braucht ihr dann, die beiden. Seite 1 von gestern, Gliederung Markus-Evangelium und dann der Zettel von heute, vorwärts und rückwärts. In der Mitte habe ich euch unter B die typische Gliederung abgedruckt. Geografische Gliederung ist die übliche, die man bei Markus immer wieder hat. Also eine Einleitung, da waren wir gestern ja schon mittendrin. Und dann sagt man gerne, der erste Hauptteil des Markus ist Jesus in Galiläa. Ganz zweifellos. Bei Markus haben wir eine eindeutige Aufteilung. Jesus beginnt in Galiläa. Dass er als Kind schon mal in Jerusalem war oder dass er auch als Erwachsener mit seinen Jüngern, wie es Johannes voraussetzt, drei Passafeste feierte und immer wieder in Jerusalem wirkte, den Eindruck haben wir von Markus nicht, weil er in der Tat am Anfang sich ganz auf Jesu Wirken in Galiläa oben also konzentriert. Dann wäre der zweite Hauptteil, wenn man diese geografische Gliederung nimmt, 6,1 bis 59, habe ich unter zweitens zitiert, Jesus auf der Wanderung innerhalb und außerhalb Galiläas. Jesus auf Wanderung innerhalb und außerhalb Galiläas. Das heißt, in diesem zweiten Teil ist er in 6,1 bis 59 immer noch um den See Genezareth herum. Aber er geht dann auch in heidnisches Gebiet. Er ist mal am Meer, Tyrus und Sidon sind heidnische Städte am Meer. Und er ist auch in der sogenannten Zehnstadt, in der Dekapolis. Das ist ein Städteverbund, würden wir heute sagen. Und der liegt im heidnischen Gebiet auch abseits vom See Genezareth. Also der erste Teil wäre dann sein Wirken am See. Der zweite zentriert noch um den See, aber im Bogen auch in heidnisches Gebiet an die Ränder. Und er geht, das werden viele von uns gar nicht dann in Bewusstsein haben, zum Petrusbekenntnis ganz hoch nach Caesarea Philippi, das ist am Nordende von Israel. Ich habe jetzt keine Tafel da, aber man kann das sehr schön deutlich machen. Ich werde es euch gleich wenigstens in die Luft zeichnen. Und nachdem ihr nachher in den Chor geht, wisst ihr auch, was ich dann meinen werde, wie der Weg Jesu nach Markus geht. Denn nachdem er ganz oben im Norden angekommen ist, gehen sie dann, das wird, Andreas, glaube ich, dein Thema sein, auf dem Weg nach Jerusalem, also einmal durch ganz Israel durch, vom Norden im Anlauf in die Passion. Für diejenigen unter euch, die was von Notenschlüssel verstehen, man kann sich einen Notenschlüssel aufmalen und dann hast du den Weg Jesu nach dem Markus-Evangelium. Es beginnt mit dem dicken Punkt, dem See Genezareth, dann geht er nach Tyrus und Sidon, in die Dekapolis und dann ganz hoch nach Caesarea Philippi und runter nach Jerusalem über Jericho und dann hast du deinen Notenschlüssel. Damit weißt du ab heute genau, wie Jesus gewandert ist nach Markus, also in einem Notenschlüssel. Dann haben wir also den dritten Hauptteil, Jesus auf der Wanderung nach Jerusalem und Jesus in Jerusalem 11 bis 13, 14 bis 16 dann Leidens- und Auferstehungsgeschichte. Dies ist also eine nachvollziehbare, mit dem Notenschlüssel auch gut zu merkende Aufgliederung des Markus-Evangeliums. Freilich gehöre ich selbst zu denen, die sagen, die Geografie ist bei Markus in der Tat wichtig, aber eigentlich ist die Spannung des Markus-Evangeliums nicht durch die Ortschaften bedingt, sondern die Spannung ist bedingt durch eine Gegenläufigkeit in Gottes Offenbarung und der Reaktion der Menschen. Das Spannende am Markus-Evangelium ist nämlich, dass der Himmel, dass die spätere Gemeinde, wenn sie Markus liest, schon von Anfang an weiß, wer Jesus ist. Er ist Inhalt des Evangeliums, er ist die Erfüllung. Zu ihm hat Gott in Wahrheit gesprochen bei Malachi: Ich werde vor dir her, erinnern uns an gestern Abend, er hat das Zitat abgewandelt von Malachi, nicht ich werde vor mir her einen Boten schicken, vor dir her. Das heißt, er spricht schon zu dem himmlischen Sohn. Bei der Taufe erfährt die gläubige Gemeinde, also ihr, schon, dass der Himmel sich ja schon am Anfang geöffnet hat und Gott selbst zu ihm sprach: Du bist mein Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das haben nicht die Umstehenden gehört, sondern das hat der Sohn gehört, die himmlische Welt, die Dämonen haben es mit Zerknirschung gehört und die Gemeinde darf es schon am Anfang erfahren. Das heißt, es ist wie bei einem Rosamunde-Pilcher-Film. Ihr habt schon bei der ersten Einblendung einen Vorsprung zu den Helden in der Geschichte, denn ihr seht schon in der Auswahl der Schauspieler, wer am Schluss gewinnt. Nicht? Das heißt also, der sympathische Liebhaber muss es doch endgültig schaffen. Und dieser unsympathische mag zwar verlobt sein, aber das kann keine Dauerlösung sein. Also wir haben als Zuschauer einen Vorsprung. Und den Vorsprung gönnt uns Markus, denn wir werden sehen, wir kommen noch schnell genug ins Hintertreffen, wenn es um die Konsequenzen geht. So also, wenn man das Markus-Evangelium als gläubiger Mensch liest: Du weißt von Anfang an Bescheid, wer ist dieser Jesus. Denn wir kommen mit den Aposteln aus der Perspektive der Auferstehung. Das heißt, wir haben die Erkenntnisperspektive von der Auferstehung her zurück. Nach der Auferstehung wussten es alle Jünger, bis zur Auferstehung kein einziger. Nicht einmal der Lieblingsjünger hat vor dem leeren Grab kapiert, wer Jesus wirklich ist. Insofern also gibt es eine Doppelläufigkeit. Fragen wir nach der Richtung der Erkenntnis, dann müssen wir sagen, die Erkenntnis hat bei der Auferstehung eingesetzt und ging rückwärts. Also, die Gemeinde sagt, bei der Auferstehung erkennen wir die Gottessohnschaft. Die Gemeinde sagt, an seinen vollmächtigen Taten davor erkennen wir die Gottessohnschaft. Die Gemeinde sagt, schon bei der Taufe hätten wir es erkennen können, wenn wir denn gesehen hätten. Und bei Lukas und Matthäus, da wird gesagt, wir hätten es schon bei der Geburt erkennen können, hätten wir nur den Engeln geglaubt und hätte Maria verstanden, was ihr gesagt worden wäre. Merkt ihr? Die Richtung der Erkenntnis ist rückwärts. Von der Auferstehung her erkennen wir das Wirken. Von dem Wirken her erkennen wir den Sinn der Taufe. Von der Taufe her erkennen wir die tiefe Bedeutung seiner besonderen Geburt. Und Johannes geht mit Markus noch eins drüber und sagt, ach, das hättest du nicht erst in Bethlehem kapieren können, wärst du nämlich ein Engel und würdest zur himmlischen Welt gehören, dann wärst du mit dem Herrn der Welt schon auf Du und Du gewesen vor Grundlegung der Welt, denn durch ihn ist die Erde erschaffen. Also, die Richtung der Glaubenserkenntnis setzt bei der Auferstehung an und geht rückwärts. Die Richtung der Erschließung aber der Fülle seines Seins, seiner Persönlichkeit, des Geheimnisses seiner Person, die fängt am Anfang an und entfaltet sich immer mehr. Was bedeutet das für den Aufbau des Evangeliums? Nun, für die gläubige Gemeinde ist von Anfang an klar, der Jesus von Nazareth ist in Wahrheit Gottes Sohn. Ja, er ist nicht etwa Gottes Sohn, wie ein Davidsohn auch David oder Salomo Gottes Sohn ist, in unübertrefflicher, unvergleichlicher Weise. Und dies wird nun im Evangelium berichtet, offenbart er immer deutlicher, immer überschwänglicher. Das heißt, dass Jesus auftritt und von Anfang an Menschen fasziniert. Aber wie begründet die Faszination ist, das wird im Lauf des Evangeliums immer offenbarer. Das heißt also, es wird immer schöner, immer umfassender, immer größer, was er tut. Die Schwiegermutter des Petrus bekommt das Fieber geheilt. Auch nicht schlecht. Aber in Kapitel 5 kommt die erste Totenauferstehung. Nicht? Merkt ihr? Wumm, geht das auseinander. Bei der Taufe kapiert es eigentlich nur die himmlische Welt und die spätere Gemeinde. Denn der Himmel öffnet sich ja nur für Jesus. Auf dem Berg der Verklärung aber öffnet sich der Himmel schon über drei der Jünger, das heißt also der Leitungskreis unter der Jüngerschar, die kriegen es schon erschlossen. Und dann vor dem Hohen Rat plötzlich ist es öffentlich und am Kreuz bekennt es sogar schon ein heidnischer Hauptmann. Wisst ihr, was ich meine? Offenbarung wächst im Evangelium. Er offenbart seine Herrlichkeit immer eindrücklicher, immer überwältigender, aber natürlich von Anfang an als derselbe. Das heißt also nicht, wir haben hier eine Entwicklungsgeschichte eines Menschen. Der kleine Jesus weiß noch nicht, was er tut und allmählich kapiert er es dann. Das ist so die historisch-kritische Sicht drauf. Nicht Jesus brauchte die Taufe, damit er merkt, was er eigentlich für eine Berufung hat. Und dann hat er gesagt, ja gut, also wenn das meine Berufung ist, dann mache ich das mal. Nicht? Das ist eine Fehlform. Er ist von Anfang an Gottes Sohn. Aber Gott offenbart es immer überschwänglicher. So wie in unserem Leben. Als ich das erste Mal das Evangelium hörte und der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, mir erschlossen wurde für mein kleines Leben, habe ich ihn schon als Herrn der Welt erkannt. Was das aber bedeutet, erschließt sich erst im Lauf von Jahrzehnten, sodass man sagen kann, Offenbarung ist nie linear, Offenbarung ist nie ein Tunnel, sondern es ist immer ein Ausweiten dessen. Jetzt wäre das noch nicht spannend, wenn diese Entwicklung des immer mehr, immer größer, immer herrlicher nicht eine Gegenrichtung bekäme. In dem Maße nämlich, wie Christus seine Herrlichkeit offenbart, stößt er auf immer mehr Widerstand. Das heißt, es ist diese paradoxe Entwicklung, dass Christus dafür, dass er Licht ist, Ärger mit der Finsternis bekommt. Dafür, dass er gerecht ist, schlägt ihm Ungerechtigkeit entgegen. Dafür, dass er schenkt, schlägt ihm Undankbarkeit entgegen. Und so haben wir gleich am Anfang in der ersten Streitgespräche-Sammlung, wie wir sagen, also 2,1 bis 3,6, schon ganz verdichtet Jesu Vollmacht und den Widerstand seiner Gegner, Schriftgelehrte und Pharisäer. Wir würden das heute übersetzen, dass Schriftgelehrte, das sind Juristen und Theologen, Schriftgelehrter ist man von Beruf, Pharisäer ist eine Parteiung, ein Gesprächskreis, würden wir in Württemberg in der Synode sagen. Nicht, die Pharisäer sind also ein Gesprächskreis, eine Vereinigung und Schriftgelehrte, also Fachleute, Theologen und Fromme, so müsste man sagen, wollen es nicht wahrhaben und widersprechen ihm. Dann wirkt Jesus weiterhin in Kapitel 3, 7 bis 6, 6 in Gleichnissen, in Zeichen und die Welt reagiert mit Begeisterung, Verständnis, Glauben. Nein, sondern die Gegenbewegung ist, je mehr er seine Herrlichkeit offenbart, desto mehr Unverständnis entsteht. Seine Umgebung, sein Heimatort, ja noch viel schlimmer, seine eigene Familie versteht nicht, was er tut in Kapitel 3. Das heißt, die Offenbarung der Vollmacht Jesu und das Unverständnis der Menschen ist eine Entwicklung. Es wird die Erkenntnis und Offenbarung ausgeweitet und sie stößt nicht auf menschliche Zustimmung, sondern das Entsetzen ist immer größer. Bei den Feinden kann man es ja noch verstehen. Die eigene Heimatstadt, das ist schon schmerzhaft, das kennt ihr alle. Nicht? Dann seid ihr begeistert mal hier von der Langensteinbacher Höhe, von einem anderen Zentrum zurückgekommen, mit neuen Erkenntnissen. Ich weiß noch, wie ich als Teenager von Freizeiten kam. Ich sprühte vor Offenbarung und Begeisterung. Und dann wollte ich unserem Jugendkreis mal sagen, wo es lang geht mit dem Evangelium. Und bums, hatte ich eine blutige Nase. Nicht? Die haben mich dafür verprügelt, dass ich meinem Jugendleiter sagte, was wahre Erkenntnis ist. Das wollte er gar nicht so gerne von mir hören. Nicht? Das heißt also, das kann man ja noch einordnen, dass die Heimatstadt eine nicht erkennt. Und ich habe als Schüler immer darum gebeten, jetzt lass mich doch auch in der Schule mal endlich Zeugnis sein und meine Lehrer und den Direktor bekehren und habe immer kräftig gestritten, aber ohne richtige Glaubenszuwachs. Und ich gestehe, dass es dem kleinen Hans-Joachim mir gut tat, als ich zu einem Schuljubiläum eingeladen worden bin und der Direktor in der ersten Reihe saß und sagte, Herr Professor, ich habe mal eine Frage an Sie. Da habe ich gesagt, es gibt doch noch innerweltliche Vergeltung. Aber dieser Genuss war dem armen Jesus nicht vergönnt, sondern auch als er zum Jubiläum in Nazareth eingeladen war, hat man ihn steinigen wollen. Das heißt also, man hat nichts von ihm wissen wollen. Am schmerzhaftesten ist es aber sicherlich biografisch, wie es für Jesus war, dass in Kapitel 3 seine Familie zu ihm kam, nicht um sich zu bekehren, sondern um ihn für verrückt zu erklären und zu sagen, er ist von Sinnen. Die wollten ihn einsperren und aus der Öffentlichkeit rausziehen. Welcher Schmerz für ihn. Nicht er offenbarte Liebe und es schlug ihm Hass entgegen. Das wird für die Gemeinde auch deshalb so deutlich gezeigt, weil für uns keine andere Verheißung gilt in dieser Welt. Das heißt, wenn du wie ich als junger Hans-Joachim darüber irritiert bist, dass du es doch nur gut meinst und möchtest den Leuten was sagen und liebst sie und kriegst gerade dafür eins auf den Wecker, dann ist das nichts Besonderes, sondern so ging es schon unserem Herrn. Das möchte Markus immer als Nebenzweig uns noch verdeutlichen. Deshalb immer die Jüngerbelehrung, immer gleich an die Offenbarung drangehängt. Nun kann ich mir vorstellen, dass Jesus mit dem Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer umging, denn das konnte er auch als Menschgewordener sofort einordnen. Die Welt will es nicht gerne hören. Und ich erlebe das selbst und habe es vor allen Dingen auch, als Student rumging und offene Abende machte, evangelisierte, immer mit Bedauern wahrgenommen. Man bekam immer das, was die Militärs Friendly Fire nennen. Das heißt also, der Gegner mit seinen Panzern ist meistens für eine Armee nicht gefährlich. Gefährlich sind immer die Dummlackel in den eigenen Reihen, die Panzer nicht unterscheiden können. Und so heißt es bei der Armee immer Friendly Fire. Das heißt also, die eigenen Leute beschießen einen. Und das ist in der Tat so, wenn du das Evangelium verkündest, nichts wundert dich nicht, wenn die Schüsse von hinten kommen. Oft sind es die Frommen, die am wenigsten Verständnis fürs Evangelium haben. Das kann man noch einordnen. Dass die eigene Familie einen nicht versteht, das können biografisch vielleicht auch einige von euch verstehen, wenn sie nicht eine gläubige Familie haben, die offen ist wirklich fürs Evangelium und auch deine eigene Entwicklung. Aber das Schlimmste muss für Jesus wohl gewesen sein, dass die Jünger, die er selbst berufen hat, nicht verstanden. Und während bei Matthäus immer wieder der Begriff des Kleinglaubens fällt für die Jünger, heißt es bei Markus einfach nur, glaubt ihr immer noch nicht. Das heißt, die wahre Spannung in den ersten 8 Kapiteln des Markus-Evangeliums ist, dass da Jünger sind, die alles sehen, dass die Offenbarung immer größer wird und sie haben noch nichts kapiert. Ja, was sind das denn für Jünger, sagen wir entsetzt. Da würde ein schwäbischer Apostel Äbe sagen, denn das ist die Gemeinde, das sind wir. Wir haben so viel offenbart bekommen und wenn es ums Ganze geht, wenn das Bötchen auf den Wellen schwankt, wenn wir krank sind, wenn wir verfolgt sind und angefochten sind, dann sind wir so ohne Vertrauen, als hätte man uns nichts gezeigt, hätte uns Gott in seinem Wort nichts offenbart. Das heißt also, die Spannung des Markus-Evangeliums entsteht dadurch, dass einerseits die Herrlichkeit Jesu immer klarer wird und zugleich man mit Entsetzen feststellen muss, vom Himmel her wird alles getan, was man nur tun kann. Von der Erde auch, aber das Falsche. Wir reagieren mit Unverständnis auf Gott und seine Offenbarung. Das ist der spannende Zusammenhang von 1,14 bis 8,26. Das hält diesen ersten großen Teil zusammen, eben geografisch in Galiläa am See Genezareth und in der Umgebung bis hin zu den Heiden. Es gibt dann einen zweiten großen Hauptteil, den ich euch dort 8,27 bis 10,52 abgegrenzt habe. Hier beginnt jetzt etwas Neues. Bisher hat Jesus seine Herrlichkeit in dem, was er predigte, in dem, was er wirkte, deutlich gemacht. Das heißt also, die Art, wie er vollmächtig lehrte, wie er heilte, das war die Art der Offenbarung. Über sich selber hat er bisher noch wenig gesagt, sondern es war zu ersehen an seiner Vollmacht, die er tat. Die Menschen sagten, wer ist der, der solches tut? Nicht? Das heißt also, man konnte viel sehen und dann kam die Frage, wer ist das eigentlich? Da werden wir uns heute Mittag drauf konzentrieren. In 8,27 bis 10,52 beginnt nun ein neuer Punkt, mit dem wir heute Mittag auch im Einstieg dann beginnen werden, nämlich der Punkt, dass Jesus über sich selber und seinen Weg spricht. Eben der Weg, den er für uns geht, bis hin zum Kreuz. Und dieser Weg bis hin zum Kreuz wird uns am Montag dann ausführlich auch entfaltet werden. Was also 8,27 bis 10,52 zusammenhält, ist die Belehrung der Jünger. Ist die Belehrung der Jünger. Und dieser Teil ist kunstvoll aufgebaut, weil es jeweils mit einer Leidensankündigung beginnt, es dann um die Konsequenzen für uns geht aus der Leidensankündigung Jesu und es einmündet in die Belehrung von Jüngern. Kapitel 10 ist noch einmal hervorzuheben. Wenn ihr diese andere Gliederung nehmt, die ich euch heute gegeben habe, habe ich hier das praktisch fein untergliedert. Heute gab es den Zettel zweiseitig, genau, einmal umdrehen. Da habt ihr dann diesen zweiten Hauptteil detailliert. Und wir sehen, jeweils beginnt es mit einer Leidensankündigung. Drei sind es: Nachfolge, Konsequenz und Jüngerbelehrung. Und Kapitel 10 habe ich nochmal extra eingekastelt, weil das eine Besonderheit ist. Wir haben hier in der Belehrung über Ehescheidung und Ehelosigkeit, über Kinder, über Reichtum, über die Gefahr des Reichtums, den Lohn der Nachfolge, noch einmal eine Zusammenstellung, bei der wir uns fragen, ob hier so etwas vorliegt, was Markus aufgenommen hat, was vor Markus schon als Gemeindekatechismus, also als eine Sammlung der Lehre Jesu zu zentralen Fragen von Ehe, Familie und Identität von Christen eingearbeitet, aufgenommen ist, dass also hier schon eine Einheit vorliegt. Der zweite Teil, also 8,27 bis 10,52, die Offenbarung des Weges Jesu zum Leiden und der Ruf zur Kreuzesnachfolge. Und schließlich hätten wir dann einen dritten Hauptteil für Markus, Jesu Wirken und Lehren in Jerusalem, seine Passion und Auferstehung. Hier ist die Gliederung jetzt vorgegeben von dem Ablauf natürlich der Passion. Insofern haben wir nicht eine Dreiteilung, sondern den Ablauf der Ereignisse selber. Ihr merkt also, die drei Teile sind verschieden gegliedert. Der erste dramatisch nach der Spannung von Offenbarung und Verständnis. Der zweite drei gegliedert nach der Belehrung Jesu. Der dritte von den Ereignissen von Passion und Auferstehung. Jetzt habe ich eine Frage, die euch verdutzen wird, wenn ihr es nicht schon vorher mal euch bewusst gemacht habt. Einen welchen Zeitraum beschreibt eigentlich Markus in diesen 16 Kapiteln, in diesen drei Hauptteilen? Wie viel Zeit braucht das, um das alles unterzubringen? 3 Jahre. Woher weißt du das? Jetzt sag nicht durch nächtliche Offenbarung. Das waren die nicht schlafenden Kinder, die dich heute Nacht wachgehalten haben. Sondern du weißt es ganz konkret, von welchem der Evangelien? Aus dem Johannesevangelium. Beim Johannesevangelium wird davon gesprochen, dass Jesus dreimal zum Passafest hinaufgeht nach Jerusalem. Und insofern haben wir die Prägung und die Information aus dem Johannesevangelium, dem Evangelium nach Johannes, wie wir korrekt sagen sollten, nicht von Johannes also die Information, es waren wohl 3 Jahre, die Jesus öffentlich gewirkt hat. Und insofern haben wir diese Orientierung. Hätten wir nur das Evangelium nach Markus, kämen wir nicht auf den Gedanken. Soll ich euch was verraten? Wie viel Zeit braucht das Kapitel 1? Das erste Wirken in Kapernaum beschreibt 24 Stunden. Vom Sabbatmorgen bis zum nächsten Morgen. Ein Kapitel, ein Tag. Ja, jetzt teilt ihr deine Zeit ein. Wie ist es von Kapitel 11,1 an? Nun, in 11,1 ist der sogenannte Palmsonntag, der Einzug in Jerusalem. Das heißt, dass das ganze Kapitel 11 bis, der ganze Einheit Kapitel 11 bis 16 eine einzige, nämlich die Passionswoche, beschreibt. Das heißt, das erste Kapitel ist ein einziger Tag, die Kapitel 11 bis 16 sind eine einzige Woche. Ist euch das schon aufgefallen? Es sind nur die Kapitel 2 bis 10, die wir dazwischen haben. Und trotzdem ist euch die Spannung vermutlich noch nie aufgefallen. Der Markus ist ganz schön raffiniert. Wie hat er das geschafft? Er hat es so geschafft, dass er nicht nur die Einzelerzählungen, die er kannte und ausgewählt hat, er mag noch mehr gekannt haben, einzeln erzählte, sondern er hat immer wieder Summarien gebraucht. Das heißt, zusammenfassende Darstellungen des Wirkens Jesu am Abend, am See Genezareth. Das heißt also, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, entsteht der Eindruck einer großen Zeitspanne. Obwohl das, was er erzählt, eigentlich auf viel kürzeren Raum zusammenpassen würde. Ganz kunstvoll erzählt er. Ich hatte gestern gesagt, er hat einzelne Erzählungen ja. Das könnte jetzt so aussehen, als würde er einfach nur eine Erzählung an die andere setzen und dann und dann und dann und dann. Das wäre langweilig. Warum wird es so spannend? Nun, weil er immer wieder seine Einheiten verschachtelt und weil die Erzählungen schon miteinander verschlungen waren. Ich nenne euch ein Beispiel. In Kapitel 5 ist die Heilung der Tochter des Jairus und die Heilung der blutflüssigen Frau. Wodurch entsteht die Spannung in der Geschichte? Nun, dass der Vater der kranken Tochter zu Jesus kommt und Jesus bittet und sich Jesus auf den Weg macht. Schnitt. Dann begegnet die Frau und die ganze Konzentration in der Erzählung geht plötzlich auf die Frau mit ihrer großen Not, die 12 Jahre krank ist. Und der unaufmerksame Leser wechselt sofort und sagt, ach ja, die arme Frau und vergisst die Tochter des Jairus darüber. Und kaum ist die Frau geheilt, kommen auch schon die Boten zu Hause und sagen, was belästigst du länger den Meister, deine Tochter ist inzwischen tot. Ja, was für eine Spannung, was für ein Frust. Nicht, warum hat Jesus keiner darauf aufmerksam gemacht, der darf sich mit der Frau nicht aufhalten, nicht auf, schnell dahin, sonst wird es zu spät. Wir nennen das von den englischsprachigen Forschern her das sogenannte Sandwich Agreement, in dem er erzählt. Das heißt also, dass Markus Spannung aufbaut, indem er plötzlich das Thema wechselt. Das heißt also, dass in dem, was er erzählt, er Spannung aufbaut, indem er rahmt, indem er also Dinge erzählt. Zum Beispiel, die Jünger werden ausgesandt in Kapitel 6, dann sind sie weg. Und wodurch entsteht der Eindruck, dass sie lange weg sind? Nur weil wir inzwischen informiert werden, was mit dem armen Täufer passiert ist, dass der gefangen genommen wurde und dass er hingerichtet wurde. Und dann heißt es, und die Jünger kamen wieder. Und der Leser hat den Eindruck, ja, die waren wochenlang weg, weil ich in Gedanken ja woanders war. Nicht? Das heißt, Markus ist ein vorzüglicher Erzähler. Die Art, wie er sein Evangelium aufbaut, ist so, wie es nur die besten Jungscharleiter unter uns können. Und all die, die gerade eure Kinder domptieren und hinten in Spannung halten, nicht? Die können auch so gut erzählen, wie es Markus tut. Damit wollen wir uns dem Markus-Evangelium wieder inhaltlich zuwenden, denn ich habe es jetzt wie Markus gemacht und habe euch spannend hingehalten, um nämlich den öffentlichen Auftritt Jesu mit euch zu betrachten. Ihr erinnert euch, Wir waren gestern bei der Taufe und der schwer verständlichen Versuchung Jesu, dass Jesus nicht sofort in Action verfällt, sondern dass er sich zunächst zurückzieht, dass er sich bewährt im Alleinsein. Das war der Abschluss des gestrigen Abends. Nun 1,14, also die Eröffnung des öffentlichen Wirkens Jesu. Nachdem aber Johannes, der Vorläufer Jesu, der vorlaufen sollte, um seinen Weg zu bereiten. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium des Markus. Nein, das Evangelium Gottes. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt. Welche Zeit? Die Zeit, von der schon Jesaja sprach, das Leiden in Kapitel 1 bis 39 beklagt und angekündigt, nämlich die Schuld Israels. Die Zeit ist erfüllt der Verheißung von Jesaja 40 folgende, wobei die Kenner von Jesaja wissen, in 35 und vorher gibt es natürlich immer wieder Verheißungen auch im Gerichtsbuch drin. Jetzt ist die Zeit erfüllt. Warum ist die Zeit erfüllt? Jetzt kann man immer wieder in Geschichtsbüchern dann lesen, also die Geschichte des frühen Christentums oder Umwelt des Neuen Testaments, die Zeit ist erfüllt und dann die Römer waren besonders garstig, mit den Galliern da oben wurden sie auch nicht richtig fertig, also die Zeit war erfüllt, das Maß ist voll. Und man denkt dann immer, das Maß ist voll, lässt sich an der Geschichte ableiten oder an unseren eigenen Interessen. Das ist hier nicht gemeint. Es ist die Zeit der Vorsehung Gottes. Die Zeit ist erfüllt. Gott setzt das Maß, er setzt die Stunde. Und das Faszinierende ist, hier ist der Anfang der Stunde 1 nach der Wende. Der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Ab hier, jetzt, wirkt Gott im Heil. Wenn das der Anfang ist, gibt es eine Fortsetzung. Wenn das der Anfang ist, gibt es auch eine Weiterentwicklung? Ja. Die Weiterentwicklung hat begonnen mit der Zeit der Apostel und ist heute noch. Wir leben in der Zeit der Erfüllung. Wir leben nicht in der Zeit, die primär Verheißung ist, sondern die Wende kam mit Christus selbst. Es gab im Judentum schon vor der Offenbarung des Johannes die Apokalyptik. Und was die Apokalyptik, die Prophetie in dieser Hinsicht im Alten Testament und vor allen Dingen im Judentum dann, wie sich weiterentwickelte, ausmachte, war, dies ist unsere Weltzeit, die böse Zeit, und es gibt eine kommende Zeit, die steht aber vor uns. Das, was das Neue Testament sagt, die kommende Zeit, hat schon angefangen, mitten in unserer Zeit. Inwiefern hat sich die Zeit erfüllt? Die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Reich Gottes, Himmelreich, ist für uns insofern missverständlich, als wenn wir sagen, wo ist das Himmelreich, wann ist das Himmelreich, die meistens immer nach oben gucken oder jenseits des Sterbens gucken und denken, das Himmelreich ist eben der Bereich, in dem wir dann gehen. Das ist aber gar nicht die erste Bedeutung, sondern Reich Gottes heißt das Königreich, die Regierung, die heilsame Regierung Gottes. Wir leben, so sagt Markus, jetzt schon im Anbruch der Königsherrschaft Gottes. Wir leben jetzt schon in der Heilszeit. Was immer Christus selber noch leiden musste, obwohl doch schon die Königsherrschaft Gottes da war. Wir leben schon in der Heilszeit. So sehr wir uns vielleicht, wie auch Johannes der Täufer, das Kommen der Königsherrschaft Gottes anders vorstellten. Ihr erinnert euch, der Täufer im Gefängnis sitzend bekam selber Zweifel. Ist das jetzt das Kommen der Königsherrschaft Gottes? Weil er dachte, der Messias kommt und mit dem Hammer zerschlägt er seine Feinde und er setzt sich als Richter durch. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Christus sich selbst richten lässt, dass er selbst unsere Schuld auf sich nimmt, selbst unsere Krankheit trägt, um unseretwillen geschlagen wird. Das hat der Täufer im Gefängnis so nicht verstanden und musste selbst von Christus an Jesaja 35 erinnert werden. Nicht? Wie kommt Gott? Heilend, verkündigend und wohltuend und tröstend. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Im Deutschen ist das zweideutig, wie auch im Grundtext im Griechischen. Was heißt herbeigekommen? Steht es unmittelbar vor der Tür? Das sagt Johannes der Täufer. Nein, Es ist schon da. Die Königsherrschaft Gottes ist da. Und wenn du hier sagst, na, das habe ich hier noch nicht so verstanden. Ich dachte, es steht noch aus. Und es steht ja noch vieles aus. Das werden wir am Montag von ihm hören. Aber die Königsherrschaft Gottes, Gott selbst, steht nicht mehr aus. Die Stelle, an der das deutlich wird, ist Matthäus 12, 28. Dort sagt Jesus, wenn ich mit dem Finger Gottes, Lukas, wenn ich mit dem Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist die Königsherrschaft Gottes schon unter euch definitiv erschienen. Bei herbeigekommen können wir noch sagen, kommt's bald, ist Advent oder ist schon Weihnachten? Aber bei Matthäus 12, 28 ist eindeutig, Jesus sagt, in meiner Person, in der Anbindung an mich, in der Gemeinschaft mit mir, ist die Königsherrschaft Gottes als Heilszeit schon gegenwärtig. Ihr lebt in der Zeit des Heils. Und zwar ist Christus selber die Repräsentanz der Königsherrschaft Gottes und des Heils. Sie ist bereits da. Für uns heute sind die Dämonenaustreibungen eher ein Thema, mit dem wir nicht so richtig umgehen können. Waren das teilweise psychiatrische Erkrankungen oder umgekehrt, diejenigen, die heute noch von Belastung und Dämonen reden, die sehen schon hinter jedem Fernseher oder hinter jedem Sportwagen gleich Dämonen und sprechen von Bindungen, sodass also das Thema ein bisschen schwierig heute einzuordnen ist. Nicht? Also die davon sprechen, tun so, dass man eigentlich ganz wohl dabei ist und andere sprechen gar nicht mehr davon und dann fällt das halbe Evangelium vom Teller. Nicht? Das heißt, warum sind die Dämonenaustreibungen so wichtig? Nun, weil deutlich wird, jetzt ist der gekommen, der stärker ist als alle Mächte dieser Welt, alle Gesetze dieser Welt, alles Vernichtende dieser Welt. Er ist, so sagt Jesus selbst in Markus 3, der Stärkere, der alle austreibt. Nicht nur der Stärkere kann aus dem Haus den Starken vertreiben. Und insofern ist jede Befreiung von Besessenheit, von Dämonen, von bösen Geistern ein Beweis des Anbruchs der Königsherrschaft Gottes im Hier und Jetzt. Weil das so ist, weil das Tatsache ist, weil das im Evangelium zugesprochen ist, in Christus ist das Leben persönlich für dich da, befreiend. Gott kommt, um seine Verheißungen zu erfüllen. Deshalb nun gilt die zweite Hälfte. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was heißt tut Buße? Es gibt einige Begriffe im Deutschen, die sind unglücklich für biblische Wahrheiten, zum Beispiel der Begriff der Buße. Wenn du im Wörterbuch nachguckst, was Buße und Büßen bedeutet, dann ist das in der Regel erklärt mit etwas bereuen und dafür eine Strafe ableisten. Dasselbe ist auch bei Sühne der Fall. Das heißt, in der deutschen Sprache ist Buße und Sühne negativ besetzt. Das ist auch in der Sprache des Neuen Testamentes nicht eindeutig. Wenn da von Metanoeo die Rede ist, kann das auch einfach das Bereuen sein. Also ihr habt heute Morgen 3 Schälchen Marmelade zu viel gegessen, jetzt kriegt ihr Aufstoßen und sagt, oh, ich bereue es, ich tue Buße. Aber das ist natürlich noch nicht Buße im theologischen Sinne, sondern du Dummlackel hast das Falsche gegessen und hoffentlich lernst du draus. Das ist also Bereuen im ganz vordergründigen Sinne. So hätten auch die Griechen das verstanden. Tut Buße heißt, dann zieh Konsequenzen draus, wenn du was isst, was dir nicht bekommst. Dann machst du das nächste Mal halt nicht. Buße bedeutet aber im Neuen Testament und hier in der Verkündigung Jesu viel mehr. Es ist vom Alten Testament her die 180-Grad-Wendung, die ich vollziehe. Also eine Lebenswende, die ich vollziehe. Kehrt um. Und so wird es ja dann alternativ auch manchmal bei uns wiedergegeben mit einem anderen Begriff. Also Buße tun hat nichts mit vordergründigem Bereuen zu tun. Reue kann dazugehören. Bei der Buße geht es um eine Lebenswende. Weil Gott da ist, weil dein Gott bei dir ist, deshalb kehre um. Wann tut man Buße? Einmal oder täglich? Nun, einmal natürlich grundlegend, dazu werden wir aufgerufen. Einmal haben die meisten von uns wahrscheinlich eine Lebenswende bewusst vollzogen. Ich weiß nicht, ob die meisten, es spielt auch keine Rolle, ob es bewusst war an einem bestimmten Punkt. Es kann auch sein, du bist in einer christlichen Familie groß geworden und kannst dich an deine Weilandszeit, wie man früher im Schwäbischen sagte, an die Einszeit vor deiner Bekehrung gar nicht erinnern. Wichtig ist, dass ich es heute bin. Aber diese Umkehr, diese Lebenswende ist natürlich nicht etwas, was ich hinter mir lasse. sondern es ist, wann immer ich es erkenne, eine neue Umkehr, eine Hinwendung zu Christus, also um hinter ihm herzugehen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubt an das Evangelium, was soll das bedeuten? Ja, nicht nur, dass ich es höre, sondern dass ich glaube im Sinne von mich verlasse auf. Glauben heißt für wahr halten. Glauben heißt zweitens zustimmen, anerkennen und tun. Also es geht um Überzeugung, die ich lebe. Aber vor allen Dingen bedeutet Glauben Vertrauen. Das heißt, Christus fordert uns auf, unser ganzes Leben an ihm und seiner Liebe auszurichten und ihm seine gute Nachricht zu glauben. Als du heute in den Spiegel geschaut hast, heute Morgen beim Rasieren oder beim Schminken, hast du ihm da das Evangelium geglaubt? Ich glaube nicht. Sondern du hast gesagt, das hatten wir auch schon mal besser. Wer begegnet mir hier in der Frühe so fremd und garstig? Glaubst du ihm das Evangelium, wenn du versagst, wenn du zweifelst? Glaubst du ihm das Evangelium, wenn du Leid erfährst? Glaubst du ihm das Evangelium, wenn dein Leben dem Evangelium widerspricht? Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wird hier nicht nur am Anfang des Evangeliums gesagt, sondern der Gemeinde, die ja schon längst getauft und bekehrt und wiedergeboren ist, wird gesagt, um das ganze Evangelium neu zu lesen und auf sich zu beziehen. Womit beginnt nun dieses Wirken in der Entfaltung? Zu unserer großen Überraschung ist das Erste, was Jesus tut in der öffentlichen Wirksamkeit, er beruft seine Jünger. Er kam um der Beziehung willen. Und Glaube ist Beziehung. Er spricht dort zwei Fischer an am Galiläischen Meer, Simon und Andreas. Warum gerade die? Hatten die die dicksten Fische? Konnten die am besten braten? Nein. Er ging an ihnen vorüber und er sah sie. Alle Berufungsgeschichten sind mit den gleichen Begriffen aufgebaut. Und das Entscheidende ist, bei der Berufung kommt Jesus selbst zu einem Menschen. Anders im Judentum. Da gehen die Schüler zu den Rabbinen hin und sagen, ich würde gerne bei ihnen lehren. Aber hier geht es nicht um Lehre, sondern hier geht es um Gottesgemeinschaft. Christus kommt zu uns und er ersieht uns, er erwählt uns. Es wird dann jeweils der Name genannt der zu Berufenden, also hier Simon und Andreas, und er spricht sie an, folgt mir nach. Das Evangelium ist Zuspruch und Anspruch. Das Evangelium erwählt mich und ich werde persönlich angesprochen. Ich will für dich da sein und du sollst bei mir sein. Wir sind als Menschen sowieso Beziehungswesen, viel mehr als wir es ahnen. Wir sind fürs Alleinsein gar nicht geschaffen. Damit meine ich nicht, alle müssen heiraten, sondern Gemeinschaft. Man kann in der Ehe auch einsam sein und man kann sehr wohl Gemeinschaft haben außerhalb der Ehe, indem man Bruderschaft, Schwesterschaft und was weiß ich, Gemeinde erlebt. Aber wir sind Beziehungswesen. Kein Mensch kann ohne Beziehung sein. Die Beziehung kommt nicht als Zweites hinzu, sodass wir erstmal sind und dann auch noch in Beziehung, sondern das könnt ihr sehr schön von dem Psalmisten im Alten Testament lernen. Wenn der Mensch existiert, dann durch Beziehung und in Beziehung. Und wenn du die Beziehung wegnimmst, dann nimmst du ihm die Lebensgrundlage weg. Wir leben in einer Zeit, und ich kenne auch viele in meiner Umgebung, da hat man den Eindruck, die brauchen weder Frau noch Kind, die brauchen keine Gemeinde und keine Gemeinschaft. Die sind so egomanisch mit ihren Ellbogen, dass die ganz alleine sein können. Das erinnert mich aber immer an meine Goldfische zu Hause im Garten. Die sind fürs Wasser geschaffen und ohne Wasser kann ein Fisch nicht leben. Aber wenn mal ein Goldfisch rausspringt aus dem Wasser, der ist aktiv und der tanzt und der hüpft da auf dem Land rum, dass du den Eindruck hast, also der hat sich in seinem Leben noch nicht so wohl gefühlt wie der Goldfisch. Aber zu welchem Preis und wie lange, nicht? Das heißt, all der Ehrgeiz, all der Egoismus unserer Umgebung ist kein Beweis dafür, dass es einige gibt, die keine Gemeinschaft brauchen, sondern die zappeln so, weil sie sich nach Gemeinschaft sehnen und sind wie ein Fisch am trockenen Land, obwohl sie doch das Wasser brauchen. Das Erste, was Christus uns schenkt mit seiner Königsherrschaft, ist die Gemeinschaft. Er beruft uns in seine Gemeinschaft. Und wenn du bei Petrus und Andreas noch von ihrer späteren Entwicklung her sagst, na, da hat er sich wahrscheinlich die stämmigsten Kerle ausgesucht. Natürlich, das Erste, was ein FIP braucht, sind Bodyguards, nicht? Da hat er geguckt, wer hat die meisten Muggis, nicht? Andreas zur Linken, Simon zur Rechten. Also er hat sich starke Männer ausgesucht. Nein, nein. Spätestens in Kapitel 2, 13 folgende wird es deutlich. Da geht er wieder am Strand vorbei und sieht einen sitzen. Und es ist ein Zöllner. Zöllner ist jetzt für uns heute kein Begriff mehr. Wir kennen diesen Beruf gar nicht mehr. Das ist so eine, also wir müssten heute fast sagen, um nachzuvollziehen, was ein Jude einem Zöllner gegenüber im Römischen Reich zur Zeit Jesu empfand, müssen wir übereinander blenden, ein Finanzbeamter, der gleichzeitig Zuhälter und Rauschgifthändler ist. Also irgendwie was ganz Schreckliches, nicht? Es geht ans eigene Geld oder ist auch sonst kein anständiger Mensch, nicht? Das war so die Assoziation, die damals vom Zöllner haben. Es tut mir selber weh und gleichzeitig aber ist es auch ein Mensch, der mit seinem Lebens nicht ganz intakt ist. Und Jesus sagt, folge mir nach. Das heißt, die Erwählung Jesu geht immer von Jesus aus und sie ist völlig voraussetzungslos und bedingungslos. Die Erwählung Jesu und die Berufung Jesu ist voraussetzungslos und bedingungslos. Und schon sind die Gegner auf dem Plan und sagen, um Himmels Willen, euer Meister speist zusammen, hat Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern. Und der Levi hat doch nichts Besseres zu tun, als die peinliche Situation noch auszuschlachten. Nämlich nachdem er selbst berufen ist, lädt er alle seine Freunde ein. Und da kam was zusammen. Nicht alle seine Freunde lädt er ein und sagt, Jesus ist in meinem Haus, den müsst ihr kennenlernen. Und dann sitzt Jesus in der Mitte mit ihnen. Jesus hat keine Berührungsängste, weil er nichts verdrängen muss. Wir grenzen immer ab, wenn wir selbst Schatten haben auf der Seele. Je mehr Probleme du selber hast, desto mehr grenzt du dich von anderen ab. Man kann auch andersrum sagen, je mehr Splitter du in den Augen der anderen siehst, desto mehr Balken hast du in deiner Optik. Nicht, weil du immer bei dem anderen aggressiv wirst, wenn du selbst Probleme verdrängst. Jesus hatte keine Probleme. Der war in seiner Vaterbeziehung so geborgen, aufgehoben und versöhnt, der konnte mit jedem Menschen umgehen. Der konnte Aggressionen einordnen, der konnte auch einordnen, wie jemand in eine Situation kam. Aber die Gegner haben doch recht. Wo führt das denn hin, wenn Liebe voraussetzungslos und bedingungslos ist? Nicht immer dieser Monismus der Liebe höre ich beim Evangelium. Du kannst doch nicht immer nur von Gnade predigen, nicht? Das ist mir nur bei euch hier in Langensteinbach passiert, als ich das erste Mal da war. Und es waren vor allen Dingen ältere Herrschaften, es war wohl eine andere Freizeit. Und das erste Mal, dass ich den Römerbrief predigte und habe von Liebe geredet, von Gnade geredet, die Leute wurden immer fröhlicher. Und ich habe gesagt, sag mal, bin ich im falschen Film? Sonst sind die doch immer sauer und sagen, ich habe ein Leben lang gelitten und jetzt redet der von Gottes Liebe und sagt, wir kriegen alles geschenkt. Warum habe ich denn dann gelitten, nicht? Also Evangelium, wenn es freundlich ist, weckt in der Regel Widerstand wie bei den Gegnern. Und der Vorwurf ist, wo führt denn das hin? Das Tolle ist, Christus beruft uns aus der Sünde und er beruft uns als Sünder. Er rechtfertigt uns als Sünder, aber er rechtfertigt nicht die Sünde und er führt uns nicht in die Sünde. Und es ist das Geheimnis, dass seine voraussetzungslose und bedingungslose Liebe in unserem Leben niemals folgenlos bleibt. Es geht also gar nicht darum, dass Jesus einfach bei Zöllnern und Sündern einkehrt, in schlechter Gesellschaft ist und die dann wieder in ihr altes Leben zurückgehen, sondern in der Begegnung mit Christus werde ich feststellen, hier ist das, was ich suchte. Ich suchte es im Geld. Ich suchte es in der Erotik, ich suchte es in meiner Aggressivität, in meiner Machtgier, in meiner Herrschsucht und in Wahrheit, Herr, habe ich dich gesucht. Christus bringt uns hinter sich, indem er uns bedingungslos liebt. Voraussetzungslos und bedingungslos werden wir gerufen. Und dann in den Berufungsgeschichten kommt das in aller Knappheit, was mich als Religionslehrer immer zur Verzweiflung brachte. Dann habe ich nach Lukas den Zöllner entfaltet mit denen und habe gesagt, und dann stand er auf, verließ alles und folgte ihm nach. Dann stöhnte ein Schüler, die Kasse stand doch noch offen, nicht? Der kann doch nicht alles zurücklassen, das ist doch Wahnsinn. Da kommt doch einer und klaut gleich das Geld. Die Berufungsgeschichten haben diese Details nicht mehr enthalten. Natürlich hat er den Kassenabschluss noch gemacht, das mag wohl sein. Was hier erzählt werden soll, ist, dass die Menschen, die diesen Imperativ, folge mir nachhören, aufstehen und ihm nachfolgen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Nun, Jesus sagt nicht nur, folge mir nach, und sie standen auf und sie folgten, sondern in Kapitel 2, 1 folgende, sagt er dann zu einem Gelähmten, nimm dein Bett und stehe auf. Später wird er zu Blinden sagen, sei sehend. Was sind das für Imperative, für Befehlsformen? Bei der Berufung, sei ehrlich, hat mancher von euch noch gedacht, na dann mache ich das mal. Entscheide dich für Christus. Glaub an das Evangelium. Und du hast dann gesagt, na dann reiße ich mich zusammen und werde es machen. Am Anfang meines Glaubens dachte ich, das kann ja nicht so schwer sein. Das versuche ich mal. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, das ist nicht ganz leicht, es ist schwer. Nach 2 Jahren habe ich gemerkt, es ist nicht schwer, es ist sehr schwer. Und wäre Christus nicht dazwischen gekommen, dann hätte ich nach 3 Jahren gesagt, es ist nicht sehr schwer, es ist unmöglich, Christ zu sein, Christus nachzufolgen. Christus nachzufolgen in Konsequenz ist für dich so schwer, wie es für einen Gelähmten ist, von sich aus aufzustehen. Für einen Blinden seine Augen aufzumachen und plötzlich zu sehen. Oder, um die Schippe noch voller zu nehmen, in Markus 5, Jesus tritt hin an das Bett des gestorbenen 12-jährigen Mädchens, passt es bei der Hand und fordert es auf, aufzustehen. Talitha kum, spricht es an. Und das Mädchen hat gesagt, ja, dann reiße ich meine Kräfte mal zusammen. Guter Vorsatz, in Langensteinbach kann man sich fromme Vorsätze fassen, dann stehe ich morgen mal auf. Nee, dann läge es heute noch da. Jesus tritt bei Johannes an das Grab von Lazarus und sagt, Lazarus, komm heraus. Der lag heute noch da. Unsere gesamten Probleme, die wir als Christen haben, lassen sich zusammenfassen auf das Missverständnis, dass wir denken, Nachfolge bedeutet Christus nachmachen. Dass wir versuchen, Christus zu imitieren. Und es gibt ja Lieder, man kann die richtig verstehen, man kann sie auch falsch verstehen. Ich möchte so sein wie Jesus. Es gibt Menschen, da steht drauf, was würde Jesus tun? Nicht, was würde Jesus tun? Ich habe nichts gegen die Menschen, nichts gegen all die Bilder und die Sprüche. Die Frage ist nur, und das ist die Wasserscheide, wie verstehe ich das? Meine ich, Nachfolge bedeutet, Jesus ist damals vor den 12 Jüngern 3 Jahre hergelaufen, dann hatten sie schon mal die Richtung und hatten auch den Tritt und hatten den Schwung. Dann plötzlich verschwand er und hat gesagt, tschüss Leute, weiter marschieren, nicht Dienst nach Vorschrift. Nee, in der Nachfolge besteht absolutes Überholverbot. In der Nachfolge besteht absolutes Überholverbot. Nachfolge bedeutet nicht imitieren, sondern partizipieren. Nachfolge bedeutet nicht so sein wie Jesus, sondern zu sein mit Jesus. Ganz dicht bei ihm und an seiner Botschaft und an seinem Evangelium. Wie viele Christen sind zerbrochen, weil sie das Ausrufezeichen im Evangelium als ein Ausrufezeichen im Gesetz gelesen haben? Das Evangelium sagt nicht das, was du für Gott tun sollst. Das Evangelium sagt das, was Gott durch dich tun soll. Denn es ist nicht das Evangelium des Markus, auch nicht das des Hans-Joachim Eckstein oder deines eigenen Namens, es ist das Evangelium Gottes. Wenn Gott zu einem toten Mädchen spricht, Mädchen, steh auf, dann schafft er das, was er sagt, indem er es spricht. Und wenn er zu dir gesagt hat, entscheide dich für mich, folge mir nach, hat er nicht gedacht, dass du in entgegengesetzte Richtung läufst und in bester Absicht jetzt für den abwesenden Gott hier unten Reich Gottes spielst? Das geht daneben. Du musst nicht Reich Gottes bauen. Das tut schon Gott selber. Du bist ein Stein, den er baut zu seinem heiligen Haus. Du wirst hineingenommen in sein Leben. Folge mir nach bedeutet, dass du sagst, okay Herr, dann musst du aber vorangehen. Dann musst du bei mir bleiben. Er ist der, der alle unsere Sünden vergibt, der alle unsere Krankheit heilt, der sich in uns verguckt hat. Nicht, weil er auf unsere Masche reingefallen ist und sich geirrt hat, sondern weil er unser Herz kennt und sagt, und deshalb will ich dennoch gerade dich. Ich liebe und berufe dich voraussetzungslos und bedingungslos. Und alles, was ich in deinem Leben ändern will, das ändere ich mit dir zusammen. Das braucht, bis man das lernt. Die Jünger mögen es hier in eins noch verstanden haben, vor allem mit der Perspektive, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ja, meine Güte, was für eine Perspektive. Nicht, da wird man berauscht. Aber kaum wackelte das Bötchen auf dem Tümpel und schon war der ganze Glauben futsch. Ist das nicht bei uns auch so? Vollmundig singen wir Anbetungslieder, machen Gott Versprechen. Und wenn wir Bibelarbeiten hören, dann sagen wir, ja, ist ja alles klar, habe ich schon mal gehört, abgecheckt, ja, bin ich mit einverstanden. Aber wenn es darum geht, es zu leben, in der Spur Jesu zu bleiben. Jesus liebt dich als Sünderin und Sünder, als Kranke. Er liebt dich in jeder Weise, was du auch mitbringst. Deine Schwachheiten halten ihn nicht davon ab, Evangelium in dir zu verwirklichen und durch dich für andere Menschen zu verkünden. Deine Stärken kann er auch gebrauchen. Hat jemand Theologie studiert, muss das der Gnade nicht im Wege stehen. Aber ist jemand bildungsfern, kann Gott ihn genauso gebrauchen. Gott kann durch Analphabeten Geschichte schreiben. Das muss ihm erstmal einer nachmachen, nicht? Wie schreibt man durch Analphabeten? Er kann durch Analphabeten Geschichte schreiben. Woran liegt das? Nun, dein Gott ist bei dir, ist die Botschaft des Evangeliums von Jesaja 40. Evangelium bedeutet, Gott gibt mir alles, was er mit mir vorhat, selbst. Er will es in wir mit mir zusammen verwirklichen, Schritt für Schritt, wenn ich ihm doch nur dabei vertraue. Denn Gott fordert in seiner Liebe nichts von dir, was er dir nicht in seiner Gnade selber geben will. Gott fordert in seiner Liebe nichts von dir, was er in seiner Gnade dir nicht selber geben will. Vielen Dank.
Herr Jesus Christus, wenn wir das heute Morgen gehört haben und aufgenommen haben, dann ist unser Herz ganz, ganz froh geworden über das, was Evangelium ausmacht. Und wir danken dir immer wieder neu für dieses einzigartige Geschenk. Das ist wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, was dieses Evangelium ausmacht. Danke für diese voraussetzungslose, bedingungslose Liebe, die du zu uns hast. Danke für dieses ganz besondere Vorrecht an der Teilhabe an dir und mit dir. Danke, dass nichts außerhalb von dir geschehen muss, ja sogar gar nicht geschehen darf. Und danke, dass wir uns immer mehr hineintasten dürfen in den Vollzug dieses Geheimnisses. Und wir wissen, je mehr wir das leben, desto besser wird's. Danke für dieses Geschenk. Danke, dass auch an diesen Tagen uns vor Augen gestellt wird mit dem Lesen des Evangeliums. Und wir ehren dich darüber und freuen uns an deiner Liebe und danken dir für die Beziehung, die du zu uns willst, die du uns schenkst, in der wir leben können, Tag für Tag. Geehrt seist du, unser Gott. Amen.